mit.
Ein Podcast von Lasse Petersdotter und Aminata Touré.
Guten Morgen und herzlich willkommen zur 86. Folge von Das nehme ich mal mit. Hallo Lasse, wie geht es dir?
Mir geht es, glaube ich, so wie vielen, aber von dem abgesehen, da werden wir ja gleich nochmal drüber sprechen, über das wahrscheinlich gerade wichtigste Thema. Abgesehen davon geht es mir gut zurzeit und ich bin froh, dass wir viele Parteidinge, die wir klären mussten, jetzt geklärt haben und jetzt langsam der Wahlkampf losgeht. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, ähnlich wie dir, glaube ich. Wir haben hier ja auch erstmal sorry dafür, dass wir länger nicht da waren und nicht aufgenommen haben. Aber das hat viel mit dem zu tun, was Lasse gerade angesprochen hatte. Wir haben am letzten Wochenende unser Parteitagsprogramm, Wahlprogramm beschlossen, so rum. Und deswegen war viel davon geprägt, aber auch von vielen anderen Sachen, weil man das ja immer alles parallel macht. Und das Thema, das du ansprichst, warum gerade natürlich irgendwie einfach eine sehr betrübte Stimmung ist, liegt natürlich daran, dass wir gerade inmitten einer Kriegssituation sind. Russland greift die Ukraine ein und das ist auch Thema der derzeitigen Landtagssitzungswoche. Wir nehmen nämlich aus dem Landtag gerade auf. Es ist 9 Uhr und wir haben Plenarwoche. Mittwoch ging es los, bis heute geht es. Und Lasse, erzähl doch mal, wie fing der Mittwoch an, dieser Landtagssitzungswoche?
Der Mittwoch war ja noch irgendwie relativ unberührt von allem. Wir haben eine Regierungserklärung gehört zu Corona und zur veränderten Lage, zur verbesserten Lage mit Blick auf Corona und die wegfallenden Maßnahmen. Dazu gab es eine sehr, sehr lange und sehr ausführliche Debatte, die gefolgt wurde von einer Debatte über Corona in Schulen. Also wir hatten da wirklich wieder einen sehr, sehr starken Schwerpunkt jetzt eben auf die Pandemie und darüber hinaus dann wenige andere Themen. Aber der Fokus lag ganz klar dort. Und ich muss sagen, ich fand die Regierungserklärung an dem Tag nicht besonders überzeugend. Also mich hat sie nicht so abgeholt. Ne? Inhaltlich natürlich steht man da zusammen, aber für mich war das jetzt irgendwie, ich hatte schon fast das Gefühl, dass es ein bisschen vielleicht auch eine gewisse Müdigkeit bei dem Thema gibt, was natürlich nicht stimmt, weil alle die ganze Zeit mit voller Aufmerksamkeit daran arbeiten. Aber das hatte mich ein bisschen nachdenklich hinterlassen. Wie verlief das für dich am Mittwoch?
Ja, also so wie du beschrieben hast. Und dann hatten wir ja mit Blick auf die Situation in Russland und Ukraine ja schon geplant, dass es einen Dringlichkeitsantrag der SPD geben würde. Die hatten einen Schwerpunkt vor allem auf das Thema LNG, Liquid Natural Gas. Das ist auch eins der Themen, die wir auf dem Parteitag sehr intensiv diskutiert hatten. Und zu dem Zeitpunkt, als die SPD diesen Antrag eingereicht hatte, muss man sagen, war das strategisch von denen so überlegt, weil wir auf dem Parteitag wieder ein klares Nein zu LNG-Terminals formuliert haben. Warum haben wir dann Nein zu formuliert? Weil wir als Partei insgesamt gegen fossile Gase und Energien insgesamt sind und auf Erneuerbare setzen. So, und es gibt aber diese Diskussion für euch einfach, damit ihr wisst, worum geht es eigentlich. Es gibt aber diese Diskussion und auch im Koalitionsvertrag festgehalten, dass wir in Schleswig-Holstein ein LNG-Terminal haben wollen. So, und wir als Grüne haben da aber ein, ich will mal formulieren, ambivalentes Verhältnis dazu, weil wir fanden das auch mal gut und dann fanden wir es doch schlecht. Und
weil es immer als Brückentechnologie gesehen wurde, ne? Und weil immer klar war, wir werden Schwierigkeiten in der Transformation im Wärmebereich insbesondere haben und da immer gesagt wurde, es wird dafür LNG beispielsweise gebraucht.
Genau. Und diese Diskussion hatten wir dann auch auf dem Parteitag und unter anderem ich und auch unser Umweltminister Monika und viele andere hatten sich für eine abgeänderte Formulierung im Parteitagsprogramm ausgesprochen. Im Entwurf stand halt drin, wir sind gegen LNG und wollen auch kein Terminal in Schleswig-Holstein. Und wir hatten diese Grundsatzposition gar nicht angetastet, dass wir auch finden, dass LNG keine Zukunftstechnologie ist. Aber dass mit Blick auf den Konflikt mit Russland, mit Blick auf Versorgungssicherheit, man schon einfach festhalten muss, dass es dazu kommen kann, dass man das als Brückentechnologie brauchen wird. Aber dass perspektivisch unser Ziel ist, definitiv auf Wasserstoff zu setzen und auf Erneuerbare insgesamt. Weil man einfach merkt, dass auch gerade in dieser Konfliktsituation die Abhängigkeit von Russland. Deutschland wird zu über 55% versorgt von russischem Gas und aber auch überhaupt die grundsätzliche Abhängigkeit von fossilen Energien sind auch ein Problem in dieser ganzen Konfliktsituation. Und deswegen haben wir dieses Thema sehr intensiv über Tage, Wochen, Monate, Jahre am Ende des Tages in dieser Partei diskutiert und der Parteitagsbeschluss war dann aber, wir bleiben bei dieser Grundsatzposition und formulieren nicht mit rein, dass es zu der Situation kommen kann, dass man das braucht. So ist das auf Parteitagen, man gewinnt, man verliert Dinge, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass der Koalitionsvertrag am Ende des Tages die Richtung formuliert hat, die auch ein Parteitag bei uns mit beschlossen und getragen hat, zu sagen, wir bekennen uns dazu, dass es ein LNG-Terminal geben soll. Warum führe ich so weit aus? Weil dieser Antrag der SPD im Zusammenhang war mit sich solidarisch zeigen mit der Ukraine und dann zeitgleich aber auch sagen, wir brauchen ein LNG-Terminal in Schleswig-Holstein. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt für die Debatte am Freitag. Dann gab es natürlich durch
die... Die sollte am Freitag stattfinden.
Genau, die sollte am Freitag, also heute eigentlich stattfinden. Dann hat es natürlich die Entwicklung gegeben, die ihr alle mitverfolgt habt, von Mittwoch auf Donnerstag und der Angriff unterschiedlicher Regionen in der Ukraine durch Russland. Und dann war klar, die Debatte werden wir nicht am Freitag führen, wir müssen sie am Donnerstag führen. Und der Schwerpunkt wird nicht so stark Energiepolitik sein, sondern eine Resolution, ein solidarisches Zeichen zu formulieren, gemeinsam Antrag mit allen demokratischen Parteien bzw. Fraktionen im Haus zu formulieren und ja.
Ja, wir sind dann alle ja am Donnerstag früh aufgewacht und haben als erstes irgendwie die Nachrichten verfolgt und versucht nachzuvollziehen, was eigentlich in der Nacht passiert ist. Und während ich die Nachrichten las, hat Amina mir eine Nachricht geschickt und gesagt, hier, wir wissen nochmal, wir wollen irgendwie, ich glaube, du hattest mir geschrieben, wir machen einen neuen Antrag und ich halte gleich zu Beginn eine Rede. Der Hintergrund ist der, dass Amina als Landtagsvizepräsidentin die Sitzung eröffnet hat und dann zu Beginn der Debatte eine Rede gehalten hat, die ich sehr, sehr gut fand, die ich finde, nicht nur gut von dir eben präsentiert wurde und so weiter, sondern die vor allen Dingen wirklich den Ton getroffen hat, den einfach viele dort hören wollten und mussten. Und ich kann sehr empfehlen, ich glaube, du hast sie gestern auch hochgeladen, sich diese Rede mal anzuhören.
Danke.
Ich fand das wirklich gut und auch richtig, dass wir das so gemacht haben. Mhm. Und nach dieser Rede hast du dann ja die Sitzung unterbrochen. Und gesagt, jetzt erstmal diskutieren wir nicht weiter. Warum war das denn der Fall?
Genau, also ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben ja normalerweise dann von 10 bis 18 Uhr Sitzung und eine Mittagspause sozusagen. Aber wir waren alle in so einem Modus, wir wissen, dass es gerade einen Angriffskrieg seitens Russland Richtung Ukraine gegeben hat. Irgendwie können wir jetzt nicht in die Debatte weiter reingehen. Ja, und nachdem
berufliche Bildung wäre das
über, Thema. Genau, das nächste Thema wäre berufliche Bildung gewesen. Und da gibt es auch Dinge, die zu diskutieren sind, auch zu kritisieren. Aber dann in einen Schlagabtausch zu gehen, Opposition gegen Regierung. Ich finde aber, dass du, und das war irgendwie, also keiner hat sich danach irgendwie gefühlt, das zu machen. Zumal wir auch gesagt haben, okay, die Sitzung wird eröffnet und dann sage ich einleitende Worte und danach unterbrechen wir, weil halt auch der Bundeskanzler ja auch eine Regierungserklärung abgegeben hatte um 11.30 Uhr und wir natürlich irgendwie auch gucken wollten, was wird dort eigentlich formuliert, weil, und dazu kommen wir gleich auch nochmal, all das natürlich auch eine Auswirkung hat auf Schleswig-Holstein. Also man wird sich vielleicht fragen, was hat da so ein Landtag dann mit zu diskutieren, aber natürlich sind wir als Teil der Bundesrepublik auch irgendwie relevant in der Frage, was bedeutet das für uns und wo ist sozusagen unsere Verantwortung. Und dann haben wir tatsächlich um 12 Uhr dann weitergemacht, hatten dann diese Debatte da, wo alle Fraktionsvorsitzenden dann ja auch ihre Position formuliert haben. Ich muss sagen, ich fand nicht jeden Redebeitrag gut. Nee. Ich fand das tatsächlich sogar ein bisschen schade. Wir hatten uns eigentlich darauf geeinigt, weil auch der SSW mit auf diesen Antrag gegangen ist, dass wir das Energiethema auf diesem Antrag, auf diesem schriftlichen Antrag aussparen, weil die komplett dagegen sind. Aber dann wurde das in Teilen dann doch so ein bisschen parteipolitisch ausgeschlachtet. Und ich finde wirklich, bei jeder anderen Debatte ist das total richtig. Und ich hasse das, wenn man sagt, man, es darf keine Differenzen geben und so. Aber es war irgendwie so komisch, finde ich, vor allem seitens CDU und FDP an der Stelle. Fand aber, dass Serpi Mediatle, die SPD-Fraktionsvorsitzende, eine sehr gute Rede gehalten hat, Eka von Kalben auch. Und
Daniel Günther.
Und Daniel Günther hat dann, das ist ja auch üblich dann, dass die Regierung zum Schluss oder zum Anfang einer Debatte spricht, eine sehr gute Rede gehalten hat, bei der es vor allem um die Frage ging, was bereitet Schleswig-Holstein eigentlich vor?
Genau, das haben wir uns natürlich auch, Amina und ich haben die ganze Zeit auch miteinander gesprochen. Ist heute der, also am gestrigen Tag, dann ist heute der richtige Tag, um andere Debatten zu führen. Wir waren auch teilweise ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Du warst sehr früh davon überzeugt, dass es richtig ist, die Sitzung zu unterbrechen. Ich war noch ein bisschen der Meinung, ja, aber eigentlich muss es auch irgendwie gezeigt werden, dass es weitergeht. Und so kann man ja lange darüber diskutieren. Ich glaube, es war im Nachhinein auf jeden Fall der richtige Weg, dass wir gesagt haben, gestern unterbrechen und heute machen wir die normalen Themen weiter. Daniel Günther hat in seiner Rede, finde ich, und ich glaube, es gibt unterschiedliche Menschen, die Unterschiedliches hören müssen an so einem Tag. Einige Menschen möchten so ein Hardliner-Ding hören, von wegen, ja, jetzt müssen wir Stärke zeigen, jetzt müssen wir auch dafür sorgen, dass der uns wieder respektiert. Das war so die Rede von Lars Harms vom SSW und Christopher Vogt von der FDP. Dann wollen bestimmt einige auch so eine eher friedenspolitische Beschwerte, Rede der Einordnung hören, die Eka von Kalben und Serpi Mitjadle gehalten haben. Und ich persönlich habe mich da sehr abgeholt gefühlt von Daniel Günther, Entschuldigung, der gesagt hat, was gerade Phase ist, was ist unsere Verantwortung, was ist der Bereich, den wir gestalten können und wo müssen wir jetzt reagieren. Und da hat er insbesondere betont, dass die Absprachen zur Abwehr von Cyberangriffen einfach sehr stark verstärkt wurden, dass der Schutz und die Identifikation von ukrainischen Einrichtungen verstärkt wird, dass der Verfassungsschutz in Alarmbereitschaft ist, was Desinformationskampagnen angeht. Und dazu kannst du noch mehr sagen, und du hattest da ja auch Gespräche auch schon davor, dass die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine gesichert ist. Wie sieht es denn damit aus? Weil das ist etwas, was natürlich gerade viele sich
Menschen,
fragen.
Menschen, total, absolut. Und vielleicht auch nochmal, das ist auch, man mag es ja in die Frage stellen, warum genau diese Bereiche und gibt es noch andere Bereiche, aber da merkt man ja halt auch die unterschiedliche Verantwortungsebenen, die auch die Länder und der Bund sozusagen aufgeteilt haben. Ne? Also die Verantwortung von Polizei, Katastrophenschutz, der auch in Alarmbereitschaft ist und auch in Koordinierung ist mit dem Innenministerium und dann aber auch natürlich die Aufnahme von Geflüchteten beispielsweise oder Menschen, die irgendwie vorübergehend Schutz suchen. Und dadadurch, dass die Ukraine natürlich auch einfach nicht so weit weg ist, wenn man jetzt an 2015 zum Beispiel denkt und an syrische Geflüchtete und so weiter, da hattest du ja einen zeitlichen Ablauf, weil viele erstmal in die Nachbarstaaten geflohen sind, Libanon und so weiter, oder in der Türkei waren. Aber jetzt wissen wir ja einfach, es gibt diese kurze Distanz von 2 Stunden und dass die Menschen viel schneller da sind und du viel schneller vorbereitet sein musst dafür, dass Menschen dann hier ankommen. Und
zu dieser Distanz, war auch in der Rede von Daniel Günther, das haben auch andere betont, aber dass es einfach 2,5 Flugstunden entfernt ist, und dass das die gleiche Distanz ist wie zu Rom, Barcelona oder Helsinki. Ja. Ja. Ich bin geografisch wirklich eine wahnsinnige Niete, aber also mir hat diese Einschätzung nochmal geholfen, auch der räumlichen Einschätzung. Genau, dann eben auch zu der Frage, wie schnell sind dann auch Menschen, die Schutz suchen, hier?
Genau, und wie schnell muss man vorbereitet sein? Und die Innenministerin, das wurde in der Rede auch gesagt, und auch in Gesprächen, die ich mit ihr geführt hatte, war dann, dass man jetzt gerade oder gestern Abend schon und auch die Tage davor schon im Gespräch ist mit den Landräten in Schleswig-Holstein, dass man mit der Erstaufnahmeeinrichtung im Austausch ist, mit der Abteilung im Innenministerium, die für die Aufnahme von Menschen zuständig ist und man vorbereitet. Also, dass in wenigen Tagen, Stunden irgendwie viele Menschen da sein könnten, dass Turnhallen vorbereitet werden und so weiter. Man muss sich darüber einfach total im Klaren sein, dass direkt sozusagen auch eine Verantwortung bei einem selbst da ist, dadurch, dass die Situation so ist. Man muss dazu natürlich aber auch sagen, dass für viele Menschen in der Ukraine es gerade total schwierig ist, auch das Land zu verlassen, weil so viele Menschen sich gerade auch Richtung Westen begeben und die Autobahnen verstopft sind, die Straßen irgendwie voll sind, es total viele Staus gibt, die Leute teilweise nicht wegkommen vom Fleck. Aber nichtsdestotrotz machen sich extrem viele Menschen, ihr werdet die Bilder alle gesehen haben, weil man ständig 24/7 gerade alles verfolgt. Aber es ist eine absolut dramatische Situation und genau, der Verantwortungsbereich, den wir hier in Schleswig-Holstein haben, sind genau die Bereiche, über die wir gesprochen hatten. Und genau, das ist irgendwie
An dieser Stelle ein Hinweis, den ich nachher nochmal betonen werde, es finden ja zurzeit viele Demonstrationen und Kundgebungen statt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, an diesen Demonstrationen und Kundgebungen teilzunehmen und tatsächlich auch eine gewisse Menge von Menschen auch auf die Straße zu bringen. Ich habe einen unfassbaren Respekt vor den Leuten, die gestern in Russland demonstriert haben.
Oh Gott, ja.
Und unmittelbar niedergeschlagen wurden, unmittelbar verhaftet worden
sind.
Sich das zu trauen, ist unfassbar. Und mit dem im Hinterkopf, sich dann vielleicht auch hier auf die Straße zu begeben, wo keine Sanktionen zu befürchten sind, ist, glaube ich, eines der wenigen Dinge, die man machen kann. Und will da für die Leute, die aus Kiel kommen, nur sagen, am Samstag auf dem Rathausplatz um 16 Uhr.
Mhm. Absolut, ja. Und das ist, glaube ich, halt auch, finde ich, das zeigt immer so doll, was so eine Demokratie von einer Autokratie oder einem unfreien Land am Ende des Tages so unterscheidet. Ne? Wir gehen so halb gelangweilt zu Demonstrationen und sind so, oh ja, habe ich Zeit oder nicht, was alles völlig legitim ist. Ja. Ne? Aber es ist halt, du gehst nicht mit einer Angst zu einer Demonstration in der Regel. So, ich weiß, dass es auch in Deutschland manchmal problematische Demonstrationen gibt und so, aber ich sag mal, vom Grundtenor oder von der Grundsituation denke ich nicht darüber nach, an einem Samstag dann habe ich da mit Sanktionen zu rechnen, sondern eher die Frage ist, hat man Zeit oder nicht? So, und ich finde, das muss man sich auch vor Augen führen, wie schon genau an diesen Punkten sich das so krass unterscheidet und weswegen ich deswegen auch viele Debatten, die im Vorfeld aber jetzt auch zu der Situation Russland-Ukraine oder Russland-NATO stattfinden, immer für so schwierig halte, wenn viele Leute sich hinstellen und sagen, aber Putin und keine Ahnung was. Ich finde das so schwierig, wie die Debatten in Teilen geführt werden und man einfach oft bei all der Kritik und auch bei all dem Rückblick, den man vollziehen muss, wo auch der Westen und auch die NATO Fehler gemacht haben. Wir sprechen von einem Menschen, der die demokratischen Bewegungen, die demokratischen Strukturen in dem eigenen Land und in anderen Ländern oder Nachbarländern missachtet. So, und das muss man sich immer wieder vor Augen führen.
Ja, und ich glaube, dass da gestern, jetzt versuchen ja viele gerade einzuordnen, wie konnte er das machen, wieso wurde es nicht verhindert. Und für diese Phase oder für diese Analyse wird es noch ganz, ganz viel Zeit geben. Und ich will davor warnen, allzu schnell zu glauben, dass es alleine die Frage von der militärischen Kraft der anderen Seite geht. Also Annegret Kramp-Karrenbauer als ehemalige Verteidigungsministerin hat damit gestern sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, dass sie gesagt hat, wir müssen militärisch im Prinzip so aufgestellt sein und so stark sein und so bedrohlich sein, dass es keine Option sein kann, nicht mit uns zu verhandeln. Und das klingt total überzeugend, das muss es aber am Ende auch nicht sein. Denn die militärische Überlegenheit der Gegenseite steht nicht zur Debatte. Es ist völlig klar, dass insbesondere die USA jenseits jeder Vergleichbarkeit in der militärischen Frage ist. Mhm. Also die USA geben mehr für Militär aus als die nächsten 28 Staaten. Mhm. Da gibt es keine Debatte darum, ob die USA militärisch bedrohlich genug wären. Mhm. Es gibt Debatten darum, ob sie brutal genug wären. Okay, aber es ist nicht die militärische Bedrohungslage, die nicht ausreichend groß war, als das solche Schritte, das war ihm schlichtweg egal. Mhm. Und ich glaube, das, was ihn viel mehr getrieben hat, jetzt auch so vorzugehen, sind Demokratiebewegungen in Osteuropa, in der Region, die immer stärker wurden. Alleine blicken wir nach Belarus und so weiter. Und also ich will so ein bisschen, es ist schwer gerade irgendwie für sich die Dinge zu ordnen. Und der erste Gedanke ist oft halt nicht der beste. Und man musste, glaube ich, über vieles gerade sehr lange und sehr dezidiert nachdenken. Gleichwohl ich natürlich weiß, das ist auch militärische Option und so weiter, all das braucht. Also es ist jetzt kein Plädoyer zur Abschaffung der Bundeswehr, sondern es ist ein Plädoyer für die Vielschichtigkeit der Themen.
Der Situation, ja. Und dazu vielleicht auch nochmal ein Hinweis, wir haben da ja gestern auch schon drüber gesprochen, es gibt jetzt gerade ja viel den Bedarf und auch so ein Wissensdurst, den Menschen haben. Und deswegen ist es total wichtig, wenn ihr Sachen teilt, wenn ihr Sachen irgendwie retweetet oder sonst was, dass ihr sicher sein könnt, dass es Quellen sind, die wirklich irgendwie offizielle Quellen sind. Teilt nicht irgendeinen Bullshit, den irgendwelche Leute spontan irgendwie aus dem Bauch heraus formulieren und dann verbreiten, weil das kann kein Mensch gebrauchen und ist total schwierig. Und gerade auch der Punkt der Desinformation wird auch in den nächsten Tagen, Wochen eine Riesenrolle spielen. Es gibt für diejenigen, die bei Twitter unterwegs sind, von Zeit Online eine Liste von Journalisten und Journalistinnen, die über die Situation dort berichten. der kann man folgen und ansonsten öffentlich-rechtlicher und viele andere. In Deutschland gibt es viele, viele, viele Quellen, an denen man sich orientieren kann, von Spiegel, FAZ, Taz, was weiß ich was alles. Aber teilt keinen Bullshit, bei denen ihr nicht wisst, woher die Quellen sind.
Ich weiß noch, als wir jung waren, vor vielen, vielen Jahren, da bei dem damaligen Irakkrieg, 2005, 2006 und so weiter, da war das ein Thema, irgendwie The War is Televised. Irgendwie der Krieg wird im Fernsehen übertragen, Angriffe fanden zur Primetime statt und so weiter. Und mir ist gestern aufgefallen, das meine ich nicht relativierend, aber The War is TikToked. Es ist wirklich, TikTok ist voll mit Szenerien von Truppen aufmärschen, Truppen abmärschen, von Flugzeugen, die fliegen, wo kein Mensch weiß, welche davon echt sind, aus welcher Zeit sie kommen, aus welcher Region sie kommen und so weiter. Einige sind offenbar relativ authentisch und so, aber man weiß es schlichtweg nicht. Und das fand ich schon bemerkenswert, natürlich, weil viele Menschen, die dann jeweils die gerade sehen, hier fahren plötzlich wahnsinnig viele Panzer lang, filmen das, alle haben ein Handy dabei und laden das dann bei TikTok hoch. Und das fand ich schon befremdlich, aber irgendwie jetzt auch nicht auf so eine Art und Weise befremdlich, das dürfen die nicht machen, weil es irgendwo auch eine Öffentlichkeit herstellt für eine solche Auseinandersetzung. Aber das ist eine relativ neue Entwicklung, auch wenn ich weiß natürlich, dass auch gerade so in den arabischen Kriegen und so weiter das auch schon ein Phänomen ist, gar keine Frage. Aber es kommt jetzt viel mehr in diesen Algorithmus rein, in dem man sich selber vielleicht auch befindet.
Ja, absolut, das ist nochmal ein guter Hinweis. Was ich, glaube ich, aber auch nochmal wichtig finde in dieser ganzen absolut furchtbaren Situation, dass man einen Fehler nicht macht. Und deswegen fand ich das total schön, dass Max Czolek, Autor von vielen Büchern und so weiter, da nochmal den Hinweis gegeben hatte. Ich glaube, es ist auch in einer solchen Situation total wichtig zu unterscheiden zwischen denjenigen, die politische Verantwortung tragen in den jeweiligen Ländern, und der Zivilbevölkerung. Und du hast darauf ja eben gerade auch aufmerksam gemacht, mit Blick auf die russische Bevölkerung in St. Petersburg und vielen anderen Orten, die auf die Straße gehen und demonstrieren, dass man das, was Putin und seine Mitstreiter sozusagen tun, nicht gleichsetzt mit einer russischen Zivilbevölkerung in der Ukraine, in Russland, in Deutschland, wo auch immer, dass man sich dem nicht hingeben darf, das gleichzusetzen. Die Russen würden dies tun, keine Ahnung was. Und ich finde, dass das ganz oft und ganz schnell passiert, dass so eine Gleichsetzung stattfindet und auch eine Verantwortung sozusagen an Menschen formuliert wird, weil sie aus dem bestimmten Land kommen oder dort irgendwie Eltern haben oder sonstiges. Und das ist etwas, worauf man sehr achten muss, meiner Meinung nach, wie man mit seinen Worten umgeht. Das ist eine Situation, die gerade für Menschen, die aus der Ukraine kommen, die aus Russland kommen, die aus den Anrainerstaaten kommen, eine absolut krasse Situation. Deswegen sollte man einfach bedächtig sein mit den Worten, die man äußert, Dinge, die man teilt, Kritik, die man formuliert und so weiter. Es gibt einen Unterschied zwischen denjenigen, die politische Verantwortung tragen, die verantwortlich sind für diese Konfliktsituation und denjenigen, die, so wie wir das an vielen Stellen auch beobachten, die einfach Teil einer Zivilbevölkerung sind und auch am Ende des Tages nichts anderes wollen als einen Frieden.
Es ist ein Krieg Russlands und der es ist ein Krieg Putins und Putins Regierung, und in einer Autokratie ist diese Regierung entkoppelt von der Bevölkerung. Und ich glaube, dessen muss man sich immer bewusst sein. Und die, ich finde es auch wichtig, wie du es auch angesprochen hattest, auch in Bekannten- und Freundeskreis nicht dann immer sofort eine Positionierung abzuverlangen und zu sagen, so, jetzt musst du dich dazu verhalten, nur weil du irgendwie eine familiäre Geschichte und so weiter in einer der jeweiligen Länder hast, sondern auch da Verständnis zu haben, dass das gerade vielleicht nicht die Zeit dafür ist.
Ich habe auch einen Beitrag gelesen, den ich irgendwie auch total wichtig fand, dass jetzt gerade auch für viele Menschen, die beispielsweise aus anderen, also Eltern oder selber herkommen aus anderen Regionen, da wo Krieg geherrscht hat oder sie aus diesen Bereichen geflohen sind oder sonstiges, dass es für viele Menschen auch eine Traumatisierung gerade bedeutet. Das heißt, wenn ihr Menschen im Umfeld habt, wenn man irgendwie kann, dann solidarisch zu sein oder mal nachzufragen, ist alles okay bei dir, was bedeutet das für dich? Also viele Leute, die beispielsweise auch die Situation im Jugoslawienkrieg mitbekommen haben und so weiter oder anderen Gebieten, das sind einfach Dinge, die Menschen nochmal stark beschäftigen, so oder so, aber an solchen Tagen besonders. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir versuchen, mit den Menschen, die in unserem Umfeld sind, darüber nachzudenken, wie man sich gegenseitig beiseite stehen kann.
Amina, du moderierst ja heute.
Ja.
Und wir sind hier gerade quasi live. Also wir sind hier am Freitag früh morgens Ich muss mich gleich noch testen lassen, ja. Wir haben gleich noch eine Fraktionssitzung. Ich glaube, deswegen sollten wir die Fragen und das heute nicht machen.
Ich finde auch...
Ich könnte anbieten, Swift zu erklären, was es mit der Sanktion auf sich hat, oder wir gehen einfach direkt ins...
Ich hätte jetzt vorgeschlagen, dadurch, dass ich auch nicht in der Stimmung bin, jetzt mit schnellen Fragen irgendwie diese Folge abzubinden, aber trotzdem, ich finde die Frage, was hast du für dich mitgenommen, trotzdem eine Frage ist, die man gut mitnehmen kann. Wenn du willst, kann ich auch gerne damit anfangen. Mhm. Ich muss wirklich sagen, ich finde die Entwicklung, so schnell wie sie geschehen sind, die verdeutlichen einem nochmal, wie privilegiert man ist und was für ein Glück man hat, in einer Generation aufgewachsen zu sein, in der Krieg für einen komplett weit weg ist. Mhm. Mit Blick auf Europa und dort, wo wir aufgewachsen sind. Für viele andere stimmt das nicht und für viele andere ist das eine Realität gewesen oder ist es derzeit eine Realität. Und ich finde, es zeigt halt so stark, dass es nicht selbstverständlich ist. Und dieser Satz, dass Demokratien nicht selbstverständlich sind, dass Frieden nicht selbstverständlich ist, das hört sich manchmal wie eine hohle Phrase für viele an, weil sie sich denken, ah, mein Gott. Und auch sozusagen das Wertschätzen von Demokratien und seinen Institutionen und seinen Strukturen und den Freiheiten und Journalismus und all das, was es dazu gehört, dass man sich das immer wieder vor Augen führen muss und dass es eben ein Wert an sich ist und dass es wert ist, das zu verteidigen an jeder Stelle, weil die Alternative eben keine ist, die besser für uns als Menschen ist oder Gesellschaften, sondern einfach genau das bedeutet. So, und darüber musste ich und müssen viele Leute gerade wahrscheinlich nachdenken. Und das ist das, was ich für mich mitnehme.
Ich finde, man nimmt gerade wahnsinnig viel mit, auch wieder dieses, sich über diese ganz existenziellen Fragen irgendwie Gedanken zu machen, eine Position auch zu entwickeln ein Stück weit. Für mich war das, was ich am allermeisten wirklich mitgenommen habe, und das habe ich aber eben schon irgendwie angeschnitten, waren diese Proteste in Russland. Ich finde es einfach, also in dieser Situation, in dieser Lage hat mich das, natürlich auch die Leute, die in der Ukraine unterwegs sind, so, ich will das jetzt gar nicht irgendwie gegeneinander messen oder so, aber ich fand, als ich das gestern so unvorbereitet gesehen habe, dass da Leute sich zu Tausenden oder Hunderten in russischen Städten versammeln, um gegen diesen Krieg zu protestieren, das hat mich irgendwie nachhaltig mitgenommen. Das fand ich wirklich beeindruckend, und da stellt sich immer wieder so die Frage, ey, also was braucht es dafür? Und man selbst glaubt immer schon irgendwie wahnsinnig viel unterwegs, aber was braucht es eigentlich dafür, eine Chuzpe für?
Voll.
Ja.
In diesem Sinne, wenn ihr könnt und Zeit habt am Wochenende oder in den nächsten Tagen, Wochen, solidarisiert euch und geht mit auf die Demonstration. Und ansonsten vielen Dank, dass ihr zugehört habt, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.